Grüß Gott und willkommen zu Weltkirche aktuell, liebe Hörerinnen und Hörer, aus dem Studio des weltweiten katholischen Hilfswerks Kirche in Not in München begrüßt Sie Volker Niggewöhner. Nach Tschechien blicken wir heute, ein Missionsland mitten in Europa, ein Land so nah und doch bisweilen so fern, könnte man sagen. Die Kirche in Tschechien hat eine lange und große Tradition. Heute aber wird es bisweilen als atheistische Hochburg Europas bezeichnet. Viele der Gründe dafür sind in der Geschichte zu suchen, die wir heute auch ausreichend unter die Lupe nehmen wollen. Und da vor allem natürlich die Zeit der Niederschlagung des Prager Frühlings, die sich ja in diesen Tagen zum 40. Mal jährt. Unser kompetenter Gesprächsgast dazu ist gleich der Bischof von Hradec Králové oder zu Deutsch Königgrätz, Monsignore Dominik Duka. Grüß Gott, Herr Bischof Duka. Als vor 40 Jahren die Panzer der sozialistischen Bruderländer in ihre Heimat rollten, da waren Sie ein junger Novize des Dominikanerordens. Wissen Sie eigentlich noch, wo genau Sie sich befanden, als die Lage in Ihrer Heimat eskalierte?
Ja, das erinnere mich sehr gut. Das sind die lebenswichtigen Erinnerungen. In diesem Moment, ich war Novize, aber auch Student der Theologischen Fakultät und Seminar in Leitmeritz. Das war möglich nach speziellen päpstlichen Fakultäten. Und in dieser Zeit war ich zu Hause in Königgrätz, in Vorstadt Pouchov. Wo haben wir die Kirche restauriert, renoviert. Das war das Jahr 68, ein Jahr Umbau in der damaligen tschechischen Kirche, das war die Möglichkeit auch verwirklichen die liturgische Reform. Und nach Königgrätz sind die polnischen Truppen eingemarscht. Sie waren nicht so streng und das ist auch für mich eine gute Erinnerung, dass die polnischen Soldaten haben uns bei der Bauarbeiten geholfen.
Es war ja damals auch so, dass nach Jahren der Unterdrückung während des Prager Frühlings die katholische Kirche, wie Sie gerade angedeutet haben, einen Aufbruch erlebt hat. Welche Hoffnungen waren damals damit verbunden?
Das war nicht so einfach. In der wirklichen Sinne, schon vor der Einmarschierung der Truppen des Warschau-Paktes, war die Möglichkeit, dass in der Kirche sind die viele Priestern aus der mittleren Generationen wieder tätig geworden, ja, mit der sogenannten staatlichen Bewilligung. Und auch war eine Zeit der Hoffnung für die Erneuerung der Orden und Kongregationen. Aber viele Leute in der Kirche waren nicht sicher, ob das ist nur eine kommunistische Taktik oder dass diese vielen Reformen sind wirkliche Reformen. Mit diesem Sinne muss man sagen, ja, die größte Krise ist gekommen in Zeit der Normalisierung als nach der Einmarschierung der Truppen.
Wie war denn das damals? Die Kirche und auch Teile des Klerus, die gehörten ja zu den oppositionellen Kräften in der damaligen CSSR. Unter anderem wurden ja Forderungen vertreten, wie zum Beispiel die Wiedereinsetzung der Kirche in frühere Rechte, Erneuerung der Orden und so weiter. Wie hat der Staat denn in der Folgezeit auf diese Haltung der Kirche reagiert?
Vor dem 21. August auch Kulturministerium und die kirchliche Abteilung in diesem Ministerium war sehr reserviert. Wissen Sie, zum Beispiel im Mai 68 sind die Ordensleute, Männer und Frauen, sie haben ein Ausschusskomitee gemacht und die Direktorin dieses Amtes, Frau Erika Karlecová, hat in dieser Zeit gesagt, dass diese Initiativen sind illegal und straflich, nachdem sie hat menschlich behandelt. Ja? Aber muss man sagen, mit der Kirche hat die kommunistische Partei besser behandelt nach der Einmarschierung der Soldaten des Warschaftspaktes wie vorher.
Warum meinen Sie, war das so?
Ich bin überzeugt, es gibt auch die Angst für die kommunistische Partei, war ganz klar, dass wirklich ein Partner oder ein oppositioneller Mitglied in der Gesellschaft ist wirklich die römisch-katholische Kirche.
Wie war denn das damals, wenn man sich offen zu seinem Glauben bekannte, wenn man offen gesagt hat, ich bin Christ? Was war erlaubt, was wurde unterbunden?
Ja, muss man sagen, das war eine schöne Zeit. Wissen Sie, dass 18 oder 20 Jahren war nicht so lange Zeit, dass die junge Familien sind aus der Kinder, die waren aktiv im kirchlichen Leben. Das waren die Leute, die waren bei dem ersten Heiligen Kommunion. Sie haben auch die gute Erinnerungen auf die Fröhlichnacht-Prozessionen und so und so. Und in diesem Sinne, das war ein großer Aufbruch in der Schulen. Ja, zum Beispiel konnte man sagen, in der Stadt Eger, ja, wo waren im Jahr vor dem Prager Jahrhundert in der römisch-katholischen Religion 40 Kinder im Jahre 68, ja, in dem neuen Schuljahr hat der Kaplan in Eger 500 Kinder im Rahmen der Religionsunterrichtes. Und auch, nicht wahr, die große Zahlen der Priester oder der Ordensfrauen, die haben die Möglichkeit als Katechetin sein, ja, das waren die viele, viele Leute auf der Ebene 35 bis 45, das waren die Leute, die waren kraftvoll. Und auch die Situation und Niveau der Schulausbildung und so, das war nicht so große Lücke wie zum Beispiel nach dem Jahre 89.
Sie deuten an, dass gerade die Zeit der Verfolgung auch eine Zeit des Blühens der Kirche war. Dennoch aber hat es die Kirche nicht leicht gehabt und Sie selbst waren ja auch einer derjenigen Priester, die verfolgt wurden. Auch Sie waren von Repressionen betroffen. Und Sie wurden 1981 zu einer Gefängnisstrafe verurteilt und haben dann auch 15 Monate in Kerkerhaft verbracht. Wie war das damals?
Das war in der Zeit der polnischen Solidarität, ja. Und die damalige Regierung der Tschechoslowakei hat Angst vor dem Virus, sie haben gesagt, der Solidarität. Und das war ein Attack gegen die Leute von Charta 77, aber auch gegen der kirchlichen Aktivisten, nicht nur der Priester und Ordensleuten, aber auch gegen die Laien. Ja. Trotzdem, das war nicht die Situation so streng und brutal wie in Stalins Ära in den 50er Jahren, wenn auch das Leben und die Situation in Gefängnissen ist, Gott sei Dank, im Laufe der Dubčeks-Ära menschlich geworden.
Ja, Sie sagen gerade, Sie haben Solidarität gezeigt mit den Polen, mit den polnischen Katholiken. Welche Rolle hat es eigentlich damals gespielt, dass mit dem polnischen Kardinal Wojtyła ein Slave und dazu noch aus einem Land der kommunistischen Einflusssphäre auf den Stuhl Petri kam? War Ihnen damals schon klar, was das bedeuten könnte?
Ja, bei dem ersten Besuch des Papstes in Polen, in Gnesen, wo waren auch die tschechischen Pilger mit der tschechischen Flagge und mit einem Transparente, Heiliger Vater, wir beten um die Hilfe, wir sind die Kinder des heiligen Wojciechs und so. Und in diesem Sinne, er hat offiziell, nicht wahr, reagiert. Und durch das Fernsehen haben alle Leute in der Welt die Möglichkeit, das zu beobachten. Und auch, dass die viele Katholiken haben mit der Begeisterung beobachten die Kirchenpolitik von Kardinal Wyszynski und später auch die Kirchenpolitik des slawischen Papstes. Ja, das muss man sagen, das war eine große, große Unterstützung für verschiedene Aktivitäten, aber das gibt auch einen Schwung dem kirchlichen Leben in meiner Heimat.
Pater Werenfried van Straten, der Gründer von Kirche in Not, ist damals in jenem August 1968 direkt an die tschechische Grenze geeilt. Er wollte sich selbst ein Bild machen und Solidarität zeigen. Und er hat Tagebuch geführt und damals geschrieben, die Sowjets haben einen Pyrrhus-Sieg davongetragen, der den Zerfall des Roten Reiches beschleunigen könnte. Welche Bedeutung messen Sie heute mit einem Abstand von 40 Jahren der Standhaftigkeit Ihrer Landsleute für den weiteren Verlauf der Geschichte bis hin zur Wende dann von 1989 bei?
Ich bin überzeugt, das ist recht, was hat Pater Werenfried geschrieben, ja, wenn die viele Tschechen vom 19. Jahrhundert, sie waren begeistert im Rahmen des Panslawismus. Und die Russen waren ein großes Beispiel und so. Später, im Jahre 68, haben die viele begeisterte Kommunisten entdeckt, dass die Sowjetunion ist kein Freund, aber das ist ein imperialistisches Weltmacht, ja. Und sie hat kein Interesse auf Aufbau der Tschechischen Republik oder so. Auch die tschechische Intelligenz, die war im zweiten Teil des 19. Jahrhunderts und auch im Laufe der Ersten Republik immer agnostisch geworden und antiklerikal. Sie haben die Möglichkeit, mit den Kirchenleuten in 50er Jahren und später in der Husaks-Normalisationszeit im Gefängnis zusammen sein, ja. Und es gibt die viele Freundschaften, die sind bis heute geblieben. Und in diesem Sinne muss man sagen, dass die tschechische Gesellschaft oder die tschechische Intelligenz oder Hochschulen und so ist nicht mehr so streng agnostisch oder streng antiklerikal. Das unser Problem ist, dass in heutigen Situation die Kirche hat noch so nicht so viele Kräfte und auch nicht so viele Möglichkeiten zeigen, was bedeutet den Glauben für die Leute von Menschen und wie ist ein philosophisch-theologisches Niveau unserer Kirche.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, wo wir uns heute mit Tschechien beschäftigen. Telefonisch zugeschaltet ist uns weiterhin der Bischof von Königgrätz, Monsignore Dominik Duka. Und Herr Bischof, Sie haben vor der Pause schon einiges erzählt über die Geschichte, auch die Geschichte der Kirche, vor allem zur Zeit der Niederschlagung des Prager Frühlings. Aber wenn man die Situation der Kirche heute verstehen will, dann muss man vielleicht noch weiter zurückblicken in die Kirchengeschichte. Was ist denn darüber zu wissen?
Unser Problem hat auch die historische Wurzeln von hussitischen Zeit, aber auch das geht aus der Interpretation der tschechischen Liberalen vom 19. Jahrhundert und die Kommunisten haben das benutzt, ja. Das ist eine sehr starke Geschichte, wenn für unsere Leute aus dem 19. Jahrhundert war als Modell utopisches Kommunismus, ja. Das konnte man bemerken bei den tschechischen Historikern Palacki. Er stammt aus der evangelischen Kirche, aber das waren auch die Visionen und Utopien von den Schriftstellerin Božena Němcová und von seinen Freund, katholischen Priester Klázel und so. Und das war wie eine gemeinsame Vision der Gesellschaft, dass diese hegelianische und marxistische Vision der Zukunft ist die Zukunft des tschechischen Volkes. Und das war auch ein großer Erfolg der kommunistischen Partei oder des Kommunismus in der Tschechoslowakei nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja. Trotzdem bin ich überzeugt, es gibt noch die Einflüsse aus dem 18. Jahrhundert schon. Bei dem Toleranzpatent von dem Kaiser Josef II. Es gibt nur 5 Möglichkeiten, sich erklären als katholisch, als Lutheran, als Calvinist, als Orthodoxe oder Jude. Und wenn fehlen mir, nicht wahr, die anderen Möglichkeiten, die Kommissaren haben in der Liste geschrieben, Atheist oder Ungläubig. Und in diesem Sinne muss man sagen, es gibt die viele, viele Tschechen, die sagen, ja, ich bin Atheist, aber trotzdem, es muss etwas sein. Ja? Und momentan, das ist auch eine Konsequenz der Pastoration, der Seelsorge der zwei priesterlichen Generationen, dass sie reden, die Gläubigen, das sind die Kirchengänger, das sind die, nur die praktizierende Katholiken oder praktizierende Christen. Andere sind ungläubig. Und das stimmt, muss man sagen, nicht. Das ist ein großer Unterschied mit anderen Ländern, dass die vielen Leute in Italien, in Spanien, sind nicht praktizierende Leute, aber normalerweise auf die Frage, welche Religion, und so sagen, ich bin katholisch. Bei uns stimmt nicht. Das muss man sagen, dass überwiegend nur die Praktizierenden sagen, ja, ich bin römisch-katholisch. Und andere sagen, ich bin konfessionslos oder so und so. Nach dem normalen Stand muss man sagen, dass mehr als die Hälfte ist katholisch getauft. Aber nach der staatlichen Statistik erklärt sich katholisch ungefähr ein Drittel der Bevölkerung als römisch-katholisch.
Ja, also ein Plädoyer, diese Statistiken, die es immer gibt und die kursieren, doch ein bisschen mit Vorsicht zu genießen. Dennoch muss man doch feststellen, dass die antikirchliche Politik der Kommunisten gerade in Tschechien ja sehr erfolgreich war und zum Beispiel in der Slowakei ja nicht. Woran liegt denn das?
Die Kirche hat eine Rolle als die Verteidigerin der slowakischen Nation gespielt. In unserem Teil in Tschechien, das war ein Problem. Am Ende des 19. Jahrhunderts und am Anfang des 20. Jahrhunderts, es waren die sehr scharfe Spannungen zwischen Tschechen und Deutschen, und die viele, viele waren auch Chauvinisten auf beiden Seiten. Ja? Und in diesen Situationen, römisch-katholische Kirche, überwiegend die Hierarchie, die Bischöfe sagen, nein, wir sind katholisch, wir sind Christen, ja, wir sind Tschechen oder wir sind Deutschen. Das war eine Zusammenpolitik der Kirche in tschechischen Gebieten oder sudetendeutschen Gebieten. Und in diesem Sinne hat die römisch-katholische Kirche eine Position verloren. Ja, das konnte man bemerken auf der tschechischen Seite, aber auch auf der sudetendeutschen Seite, welchen Erfolg hat, nicht wahr, Konrad Henlein, und welchen Erfolg haben die tschechischen Kommunisten. Das ist unser Problem.
Blicken wir mal in die Zeit von heute, in die Zeit nach der politischen Wende von 1989. Was waren in den letzten vergangenen knapp 20 Jahren die hauptsächlichen Schwierigkeiten für die katholische Kirche in Tschechien?
Viele, viele Sachen sind gelungen, ja. Und was waren die Probleme, die haben wir nicht beherrscht? Das war so, nach der Wende, schon 3 Generationen der Priester haben nicht die Möglichkeit, im Rahmen der echten Religionsfreiheit die Seelsorge führen, ja. Und in diesem Sinne, die Kirche hat nicht die lebendige Erfahrungen auf dem Niveau der verschiedenen gesellschaftlichen, kulturellen, aber auch finanziellen Kontakten mit der neuen pluralistischen Gesellschaft. Und in diesem Sinne, wir waren mehr ängstlich. Und in diesem Sinne haben wir auch die große Chance verloren auf dieser Ebene. Wenn durch die Verfolgung der Gläubigen die Kirche nicht so viele Kräfte in verschiedenen wirklichen gesellschaftlichen Schichten. Problem war, das war auch die Zahlen der Universitätsstudenten oder der Gymnasisten aus der gläubigen Familien waren dreimal, fünfmal niedriger als bei anderen Familien. Das war eine kommunistische Regelung gegen Christen, gegen die katholischen Kirche. Und in diesem Sinne, wir müssen alles neu machen. Ja. Zum Beispiel, dass unser Problem bis heute ist die Katechese. Wenn wir müssen die neuen Programme vorbereiten, die neuen Lehrbücher vorbereiten. Wir haben die österreichischen Lehrbücher übergenommen, aber das waren schon 20, 30 Jahre alte Lehrbücher. Und mit den neuen Technologien und mit der demokratischen Freiheit ist sehr viel geändert. Und die Schulen, muss man sagen, das ist unser Problem, die Grundschulen, sie bis heute leben unter dem postkommunistischen Dach. Ja? Das ist eine große Problematik der Änderung der Ideologien und so, wenn viele, viele alte Muster sind in den Kopf des Menschen bis heute geblieben.
Ja, viele alte Muster sind in den Köpfen geblieben, sagen Sie. Die Kirche muss neue Wege gehen. Wie wollen Sie das konkret angehen? Moderne Mission, moderne Evangelisierungsarbeit im 21. Jahrhundert. Haben Sie da Konzepte entwickelt?
Wir sind am Anfang, ja. Aber dazu haben wir gemacht auch sogenannten Plenarkonzil der römischen katholischen Kirche in Tschechien, ja. Aber das sind nur die allgemeinen Propositionen. Und das vor uns ist nicht wahr die Zeit der Diözesansynoden. Wie müssen wir das wirklich in der konkreten Situation machen? Und nach dem momentan vorbereiten wir eine Reform für die Schulkatechesen, aber nicht nur Schulkatechesen. Und das haben wir auch begonnen mit der Stadtmission in verschiedenen kleinen Dörferstädtchen. Und in diesem Jahr, das haben wir auch in Hradec-Králové gemacht. Das hat einen guten Echo bekommen und die Leute sind dafür, das machen wir jedes Jahr eine Woche. Stadtmission, die ist mehr als Präevangelisation, als Evangelisation gedacht. Ja. Wir müssen rechnen, dass zum Beispiel in Paris oder in München, wenn ich rede mit den Leuten, die allgemeine Mehrheit war bei der ersten Heiligen Kommunion und sie waren all die Kinder bei dem Religionsunterricht und so. Aber zum Beispiel in diesem meiner Stadt Hradec-Králové, das konnte man nur mit 3-5% der jungen Leuten rechnen. Sie waren bei der ersten Heiligen Kommunion gefirmt und so. Das müssen wir wirklich mehr reden oder im Dialog gehen über die Lebenswerte, über die ersten Fragen des Glaubens.
Sie haben Weltkirche aktuell eingeschaltet, wo wir uns heute mit Dominik Duka, dem Bischof von Königgrätz, über die Kirche in Tschechien unterhalten. Und daher, Bischof, haben Sie schon einige Aufgaben und Probleme der Kirche in Ihrer Heimat benannt. Aber wo steht diese Kirche heute in der Gesellschaft? Und welche Formen der Seelsorge werden von den Gläubigen, von den suchenden Menschen angenommen? Und bei welchen tut sich die Kirche eher schwer?
Kirche braucht einen Elan, ja, wenn nach dem 20-jährigen Aufbau der Kirche auf der Ebene Zero, das wirklich war so, dass die Erneuerung der kirchlichen Strukturen, Pfarrgemeinden, Diözesen, Klöstern, Kirchenschulen und so, die Kirche mit 30% aktiven Leuten oder mit den 30% des Vertrauens der Bevölkerung, konnte man sagen, das ist nicht die gute Position. Aber das ist ein großer Unterschied zwischen den oberflächlichen staatlichen Ebene mit den staatlichen oder allgemeinen Medien wie in einzelnen Städten oder Dörfern. Und die Kirche in dieser Situation ist respektiert bei der Militär, in den Gefängnissen. Ja? Die kirchlichen Schulen haben auch eine erste gute Rolle gespielt, aber jetzt stehen wir von der Erneuerung und wir müssen mehr machen, dass die Kirchenschulen sind wirklich Punkten des christlichen Lebens. Großen Erfolge, das ist die Caritas-Arbeit der Kirche, die Diözesan-Caritas oder die allgemeine katholische Caritas hat große Autorität bekommen. Das ist die stärkste karitative Institution im Lande, unterstützt von allen Regierungen und das ist egal, ob das sind die Rechte oder Linke. Was ein Problem ist, das ist wirklich Katechese, religiöse Formation der Kinder vor Zeit der Vorschule, nachdem in der Schulen. Und was wichtig ist, nicht wahr, das ist ein Problem mit der Adoleszenten und diesen Teenagers, das ist wirklich eine Aufgabe für die Kirche und wir sind dafür nicht so gut vorbereitet.
Ja, die Jugend zur Kirche führen, das ist eine wichtige Aufgabe, sicherlich überall. Aber es ist auch zu lesen, dass ja jetzt doch wieder mehr junge Leute zur Kirche kommen, jedenfalls mehr als das bei der Generation davor der Fall war. Heißt ja, das stimmt. Es auch wieder Priesterberufungen gibt auf einem niedrigen Niveau oder kommen die meisten Priester bei Ihnen aus dem Ausland? Wie ist das in Tschechien?
Es gibt die gute jugendliche Arbeit auf der Ebene der Diözesen oder auf der Ebene der Bischofskonferenz. Ja, regelmäßig nach 2 Jahren ein Zusammentreffen der Jugendlichen aus allen Diözesen. Letzten Mal in Tabor, in Südböhmen, wo konnte man rechnen, am Sonntagsmesse bei diesen Treffen um 8000 junge Leute, ja. Und das waren die Programme, denn ich war auch in Mariazell mit dem Atelier, mit den Workshops und so. Und das ist sehr gut gelaufen, ja. Und in diesem Jahr war nicht wahr die Jugend in Sydney, aber wir haben in Velehrad tschechisch-slowakische Zusammentreffen der jungen Leute und auch bei den Apogeum waren 8000 Leute dabei. Das bin ich überzeugt, das ist wirklich die Frucht der guten Arbeit. Aber muss man sagen, dass wir müssen mehr arbeiten mit der Jugendlichen. Die sind nicht die regelmäßige Kirchengänger. Und in dieser Situation helfen uns auch die Salesianer. Und es gibt auch die internationale Zusammenarbeit. Zum Beispiel haben wir eine Wallfahrt auf der Schneekoppe in Riesengebirge. Und wo waren auch die jungen Leute aus Deutschland, oder aus Magdeburg, aus Lettland, auch aus Spanien. In diesem Sinne muss man sagen, das ist ein Signal, wenn diese Messe war mit den polnischen Christen, mit dem polnischen Bischof, das machen wir schon viele Jahre zusammen und das kommen auch alle politische Spitzen aus der Region, auch Staatspräsident und Premier von Tschechien und Premierminister von Polen. Und in diesem Sinne muss man sagen, das ist eine Zeit der Hoffnung.
Ja, die Jugend ist die Hoffnung für die Zukunft. Und in die Zukunft wollen wir am Ende unseres Gespräches auch noch blicken. Und da sieht in Tschechien der Staat vor, der katholischen Kirche in den nächsten 20 Jahren finanzielle Entschädigungen für die beschlagnahmten Güter zu zahlen. Andererseits soll dafür auch jede bisher übliche staatliche Hilfe für die Kirche eingestellt werden. Wie stehen Sie persönlich zu dieser Regelung?
Ja, ich bin überzeugt, dass der Vertrag zwischen Kirche und Staat ist uns gelungen. Es gibt momentan die kleinen Streiten. Es gibt eine parlamentarische Kommission aus allen politischen Parteien. Die Politik ist die Kunst des Möglichen. Das müssen wir mit kleinen Änderungen rechnen. Aber trotzdem bin ich optimistisch, ja. Und das bedeutet, dass diese Entschädigung ist keine Bremse für die Unterstützung aus der Seite des Staates auf der Ebene der Kirchen, Schulen, der Unterstützung der alten historischen Kirchen, Pfarrhäuser oder Kläster. Das ist auch keine Bremse für die Entwicklung der Caritas-Arbeiten, wenn das ist geregelt nach anderen Gesetzen, ja.
Herr Bischof, abschließende Frage. Wenn wir nach Europa blicken, dann stellen wir fest, dass dort in der Zukunft große Kämpfe bevorstehen. Denken wir nur an den Lebensschutz, denken wir auch an den Schutz der Familie als Ehe zwischen Mann und Frau. Wie beurteilen Sie den Beitrag der Kirche in Europa?
Ich bin überzeugt, dass wir müssen sagen, Gott sei Dank für die Aktivitäten der Kirche. Trotzdem bin ich überzeugt, dass brauchen wir, dass unsere Gläubigen auf verschiedenen politischen Ebenen im Landen oder auch im Europaparlament sind noch mehr aktiv. Aber bin ich überzeugt, was brauchen wir nach meiner Meinung nach in Tschechien? Mehr Positionen als nur Oppositionen. Dass wir müssen zeigen, was bedeutet die Würdigkeit der Menschen, was bedeutet die Familie, was ist wirklich menschliches Leben. Und in diesem Sinne bin ich überzeugt, dass brauchen wir mehr Prävention als nur die Heilung der verschiedenen Probleme auf diesen Ebene.
Das war Weltkirche aktuell. Wir sprachen mit Bischof Dominik Duka aus Königgrätz in Tschechien. In wenigen Tagen jährt sich der Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in die Tschechoslowakei zum 40. Mal. Wenn Sie sich für den im Gespräch erwähnten Zeitzeugenbericht von Pater Werenfried interessieren, schicken wir Ihnen diesen gerne unentgeltlich zu. Anruf genügt unter 089 für München 760-7055. Nächste Woche geht es bei uns um die Russlanddeutschen und ich würde mich freuen, wenn auch Sie dann wieder einschalten bei Weltkirche aktuell. Einen gesegneten Sonntag wünscht Ihnen Ihr Volker Niggewöhner.